Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 3. April von Pastor Axel Schlüter.
Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Mit diesem Bild endete vor 3 Wochen die Predigt. Wer da war, erinnert sich. Fortsetzung folgt, hieß es da, Psalm 1. Und wenn wir jetzt eine Serie schauen würden, auf Netflix oder sonst wo, dann würde so ein Einspieler kommen, was bisher geschah oder bisher in Psalm 1. Das können wir relativ einfach machen, indem ich uns nämlich zunächst den Psalm 1 noch einmal vorlese, nach der Einheitsübersetzung. Glücklich der Mensch, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, der nicht auf dem Weg der Sünder steht, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Und vor 3 Wochen, wie gesagt, da hatten wir die Anleitung zum Glücklichsein uns angeschaut und wahrgenommen, dass der Mensch glücklich ist, der sich an die Weisung des Herrn hält. An die Tora ist hier gemeint und wir hatten das auf die Bibel übertragen und sind der Frage nachgegangen, wodurch könnten wir vielleicht neu oder erstmals Spaß, Freude, Lust daran gewinnen, Bibel zu lesen. Neugierig Bibel lesen waren so die Stichworte, stressfrei Bibel lesen, gemeinsam miteinander Bibel lesen und angstfrei, weil wir in der Bibel unserem Gott begegnen, der uns liebt, der für uns da ist. Wer das also nochmal in Ruhe nachhören will, das ist auf vielen möglichen Kanälen unserer Gemeinde möglich, die Predigt vom 13. März. Heute wollen wir weitermachen, uns die nächsten Verse anschauen und ich habe sie mal überschrieben mit die Verheißung. Und die Verheißung, das ist nach den ersten beiden Versen, wie gesagt, die wir uns angeschaut haben, der Vers 3. Also wer so glücklich ist, wer so sich an die Weisung des Herrn hält, der ist dann wie ein Baum gepflanzt an Bächen voll Wasser. Und weil hier der Mensch gemeint ist, habe ich mal das Wagnis eingegangen, es etwas für alle zu sagen. Er oder sie ist wie ein Baum, damit sich auch alle angesprochen fühlen, gepflanzt an Bächen voll Wasser. Alles, was er oder sie tut, es wird ihr gelingen. Das ist so ein ganz kraftvolles, so ein wunderschönes Bild. Ne, wenn wir das hören, so wie ein Baum, ein Bild für ein Leben. Ein Bild nicht nur in der Bibel, was immer wieder vorkommt, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen. Vielleicht hast du so ein Bild jetzt vor deinem inneren Auge, wenn du diesen Psalm hörst, da ist so ein alter, kräftiger Baum, der so ganz voll im Saft und Kraft steht und dann plätschert da ein fröhliches Bächlein entlang, sodass der Baum auch immer genug Wasser hat und viele Früchte bekommt. Das zumindest ist so ein bisschen mein Bild, was ich habe, wenn ich diesen Psalm lese, diesen Psalm höre. Und zugleich merken wir, dieser letzte Satz da, der hakt so ein bisschen, wenn man den liest. Alles wird ihm oder ihr gelingen. Alles, das ist so ausschließlich gesagt. Und vielleicht kennst du so Menschen, die so eine Alles-Haltung haben. Auch im christlichen, im frommen Bereich, wo man immer den Eindruck hat, das ist so ein bisschen lebensfern. Die schweben so durch die Gegend. Alles, was passiert, da muss man immer loben und danken und alles fröhlich. Irgendwie ist einem da unwohl. Ist das so ein unrealistisches Wunschbild? Ne, man sagt, schön wär's ja, wenn alles gelingt, aber so ist das Leben doch gar nicht. Oder haben vielleicht sogar die den Psalm hier geschrieben haben, so ein Bild gehabt. Ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, dass wahrscheinlich, soweit man das heute überhaupt rekonstruieren kann, dieser Psalm 1 als so eine Art Vorwort geschrieben wurde zum Psalmenbuch, dass also die Gebete, die dann kommen, schon so als Sammlung vorhanden waren und dann hat man Psalm 1 und 2 davor gesetzt als so eine Art Eingangstür zu dem Psalm. Und man wusste natürlich, was dann kommt. Und wer die Psalmen ein bisschen kennt, der weiß, manche Psalmen sind sehr einseitig in die Richtung, wie wir sie gerade hatten. Und andere sind aber auch so, dass sie sagen, warum geht's den Gottlosen so gut? Das dürfte doch gar nicht sein. Oder seufzen vor Gott und klagen vor Gott. Viele Psalmen sind auch Klagepsalmen. Also so einseitig, blauäugig haben die das hier gar nicht gesehen. Sondern sie bringen hier in dem Psalm 1 einige grundsätzliche Aussagen auf den Punkt und sagen, mit diesem Blickwinkel kannst du die Psalmen lesen. Also das ist so die Voraussetzung, das ist so die Eingangstür, mit der du die Psalmen und auch deine Wirklichkeit, dein Erleben wahrnehmen kannst. Es geht also nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern darum, etwas so auf den Punkt deutlich zu machen. Deswegen diese gewisse Einseitigkeit, die wir haben. Also, wer so glücklich ist, sich an die Tora, an die Weisung hält, der oder die ist wie ein Baum. Ein schönes Bild. Ein Bild von Leben, von Kraft, von Gesundheit, wie ein Baum. Es gibt dieses Bild öfter in der Bibel und eins, was so fast ähnlich ist, oder wo da man dachte, das ist fast das Gleiche, findet sich im Jeremia-Buch, wo der Prophet Jeremia das gesagt hat. Jeremia 17, die Verse 7 bis 8. Gesegnet der Mensch oder glücklich der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist so ein fast das gleiche Bild, hat so ein paar andere Akzente, aber das ist so richtig fast schon himmlisch, was wir lesen. Das sind so paradiesische Zustände, was hier gesagt wird. Das ist so ein Baum, der wirklich am Wasser steht, am frischen Quellwasser, einem Bach, der da lang plätschert. Und selbst wenn Hitze kommt, selbst wenn es heiß wird, wird er überhaupt nicht Blätter verlieren oder austrocknen, nein, immer Frucht bringen. Das ist wirklich ein paradiesischer Blick nach vorne, weil in Israel gab es das eigentlich gar nicht. In Israel sieht ein normaler Fluss so aus. Es gibt so ein bisschen frische Flüsse mal an der Quelle oder ganz oben im Norden im Quellgebiet vom Jordan. Da gibt es sowas. Aber ansonsten gibt es solche Flüsse in Israel nicht. Sondern es gibt wie in vielen Wüstenstaaten, Ländern Wadis. Das sind durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen eingeschnittene Täler in den Gebirgen, die aber immer nur zur Regenzeit Wasser führen. Und dann kann es auf einmal sehr viel Wasser sein, was da auf einmal runtergestürzt kommt. Es gibt so den Spruch, dass in der Wüste mehr Leute ertrunken sind als verdurstet. Das stimmt natürlich statistisch überhaupt nicht, aber das will das zum Ausdruck bringen, dass plötzlich ganz viel Wasser da durchschießen kann, wenn es irgendwo mächtig geregnet hat zur Regenzeit. In Israel gibt es nur zwei Jahreszeiten, Trockenzeit und Regenzeit. Und wenn es da kräftig regnet. Und dann trocknen die aus mit der Zeit des Jahres. Und dann sind da nur noch so ein paar Tümpelchen übrig, wo dann, wie wir hier sehen, so ein bisschen Grün übrig bleibt. Also dieses Bild von einem Baum, der da am Bach steht, immer egal wie heiß es wird, das hat schon was sehr himmlisch-paradiesisches vom Reich Gottes irgendwann mal. Und hier kommt auch ein kleiner Unterschied zu unserem Vers in unserem Psalm 1. Hier ist von Bächen die Rede, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und wenn man das nochmal genauer hinschaut, dieses Wort, was dort steht, für Bäche hier übersetzt, das meint nicht ein Plätscherbach oder ein Quellbach oder irgendwas, sondern das meint einen künstlich angelegten Bewässerungsgraben. Also dieser Baum steht in einem künstlich angelegten Bereich, dort, wo Bewässerung stattfindet. Nun gab es auch das nicht so sehr in Israel, so wie wir das vielleicht vom Nil oder aus dem Euphratengebiet kennen, wo da riesen Bewässerungsanlagen sind. In Israel gab es hauptsächlich Regenplantagen, wo es also auf den Regen ankam, oben in Galiläa. Es gibt aber so einen Bibelvers, wo dieser Prediger von sich selber ja schreibt, und der war ein sehr wohlhabender Mensch, und er sagte, ich legte Gärten und Parks an und ließ alle Sorten Obstbäume setzen, ich sammelte das Wasser in Teichen, um damit meine vielen Bäume zu bewässern. Hier haben wir so ein kleines Bild von dem, was hier in Psalm 1 gemeint ist. Prediger 2, 5 bis 6 ist das. Da ist so ein reicher Mensch, der sich so einen Park anlegen kann. Das ist der pure Luxus. Und dann Wasser sammelt in Zisternen übers Jahr, wenn es regnet. Und dann kann man damit dann seine Gärten bewässern. Ich habe so ein Bild gefunden von einer Ausgrabung. Das ist zwar ein bisschen später, das soll so 400 nach Christus gewesen sein. Da sehen wir so einen künstlich angelegten Park, sogar mit Swimmingpool. Also das ist der pure Luxus. Sowas gab es eigentlich überhaupt nicht. Davon hat man vielleicht mal gehört. Ihr erinnert euch, ich hatte es irgendwann schon mal gesagt, jetzt auch im Sonntagsbrief geschrieben. Gott setzt seinen Menschen, am Anfang in der zweiten Schöpfungsgeschichte lesen wir das, in 1. Mose 2, Vers 15, dass Gott, der Herr, den Menschen nahm und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Also Gott setzt seine Leute in einen Garten. Das ist wunderbarer Luxus, der da passiert. Gott umsorgt seine Leute, die er da schafft, also die er dort in den, hätte sie auch auf einen Acker setzen können oder zum Arbeiten oder sowas. Nein, in einen Garten. Und die meisten, die das gelesen haben damals, die haben sowas noch nie gesehen. Gärten gab es bei den ganz reichen Leuten, an den Palästen vielleicht irgendwo, da gibt's mal einen Garten. Ihr kennt die Geschichte von dem englischen Garten, dass hier der, was Maximilian, Ludwig, heißen ja irgendwie alle gleich, seinen Leuten was Gutes tun wollte und den englischen Garten hier in München anlegen ließ und die Leute konnten damit überhaupt nichts anfangen. Was soll denn das? Und haben angefangen, Kartoffeln da anzubauen, weil wenn Acker, dann Kartoffeln. Also dass man einen Garten hat, einfach nur damit es einem gut geht, das konnte man sich selbst vor 200 Jahren oder wann das war, nicht vorstellen. Gott setzt den Menschen in einen Garten. Und das ist das Bild für unseren Psalm 1. Es ist ein Garten, umhegt und gepflegt steht da der Baum, der dann zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Das passiert dann natürlich, wenn man so einem schönen Ort da stehen darf, umhegt und gepflegt mit ausreichend Wasser, dann passiert das ganz automatisch, dass man Frucht bringt, dass der Baum da in Saft und Kraft steht. Also, wenn wir uns das mal zusammenlesen, wir haben in den ersten beiden Versen gelesen, dass der Mensch glücklich ist, der sich an Gottes Weisungen hält. Ich würde es auch mal von dem Jeremia-Wort die Freiheit haben zu sagen, der in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott lebt. Oder man könnte sagen, der glaubt oder der Jesus nachfolgt, wie wir das jetzt immer sagen wollen. Das ist glücklich. Und dann wird gesagt, der ist wie ein Baum, wie gerade gehört. Und die spannende Frage ist, wie ist eigentlich dieser Zusammenhang zwischen diesen beiden Versen? Zwischen dem, dass einer glücklich ist, wenn er Jesus nachfolgt, mit Gott lebt, sich an Gottes Weisungen hält. Und dann die Sache mit dem Baum, dass einer im Saft und Kraft steht oder eine. Es gibt oft eine Damit-Verbindung. Vielleicht kennt ihr das, dass man sagt, glaube, halte dich an Gott, an seine Gebote, damit du gesund bist, reich wirst, Erfolg hast. Das nennt man allgemein Wohlstandsevangelium oder Prosperity Gospel. Aber das ist sehr verbreitet, auch wenn in Deutschland nicht ganz so platt und plakativ wie vielleicht bei irgendwelchen amerikanischen Fernsehpredigern. Aber es gibt's immer wieder. So eine Damit-Berechnung, dass man sagt, glaube, damit du was davon hast. Glaube, damit du reich, gesund, erfolgreich wirst, damit es dir gut geht. Und dann wird das weitergeführt, wenn du krank bist, dass man dann sagt, du hast ein Anrecht darauf, gesund zu sein. Oder wenn es dir finanziell schlecht geht, du hast ein Anrecht darauf, dass es dir gut geht. Und leider wird dann oft auch das ganze Ding umgedreht. Was mache ich denn jetzt, wenn es mir nicht so gut geht? Was passiert mir denn eigentlich, wenn ich krank werde? Obwohl ich so fromm gebetet habe und vielleicht um Heilung gebetet habe und sogar Leute geholt habe, die dafür beten, was ja alles gut ist. Wenn man das dann umdreht, dann muss man ja dann den Rückschluss ziehen, hey, dann glaube ich wohl nicht richtig. Jetzt bleibe ich krank, obwohl ich so gebetet habe. Jetzt bleibe ich arm, angewiesen auf Hartz IV oder so, obwohl ich so fromm bin. Dann kann doch irgendwas mit meinem Glauben nicht stimmen. Also diese Rechnung wurde durch die Kirchengeschichte, durch die Christenheit immer wieder aufgemacht und wurde bis heute aufgemacht. Ist das so eine Damit-Verbindung? Also wenn ich wie so ein Baum sein will, dann muss ich mich an Gottes Weisung halten, glaubensfromm sein. So ist das hier nicht gemeint, sondern es ist einfach eine, könnte fast sagen, eine Tatsachenaussage. Es ist Beschreibung von, also Vers 3 ist die Beschreibung von dem, was 1 und 2 sagt. Es ist keine Damit-Verbindung, sondern es wird einfach gesagt, wenn du zu denen gehörst, die so vertrauensvoll mit Gott leben, dann bist du wie so ein Baum. Dann bringst du Frucht. Dann ist das so. Punkt. Das ist nicht dein Verdienst. Das ist nicht etwas, was du erreichst, was du erreichen musst, sondern das ist erstmal einfach so. Das wird hier behauptet. Wie gesagt, wir finden hier sehr grundlegende Aussagen. Du lebst im Segensbereich Gottes. Wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du Gott glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann lebst du im Segensbereich Gottes. Das heißt, du bist in den Garten gesetzt, wo Gott der Gärtner ist, wo Gott derjenige ist, der dafür sorgt, dass ausreichend Wasser und alles andere vorhanden ist. Dass wir so in den Segensbereich Gottes hineinkommen, wird auch deutlich, wenn wir uns den Gegenentwurf hier anschauen. Denn in den nächsten Versen 4, 5 und 6 geht es um den Frevler. Immer im Gegensatz zu dann dem Gerechten, dessen Weg Gott kennt. Nicht so die Frevler. Und die kommen hier gleich dreimal vor und in Vers 1 kamen sie ja auch schon mal vor. Wer ist hier mit Frevler gemeint? Ich habe so überlegt, habe ich jetzt nicht überprüft, ob Frevler eigentlich ein Wort ist, was man außerhalb der Bibel noch so kennt. Weiß ich gar nicht. Frevel schon, das gibt's wohl noch, aber ein Frevler weiß ich nicht so genau. Was meint das eigentlich? In der Sprache des Alten Testaments, also im Hebräischen, sind das erstmal ganz allgemein Gottlose, also Menschen, die ohne Gott leben und das auch ohne Gott leben wollen. Aber es hat immer einen gewissen Hang. Also in diesem Wort steckt nicht nur Gottlosigkeit drin, da glaubt einer nicht, sondern es hat immer den Hang dazu, dass Leute ihre Macht, die sie haben, missbrauchen. Es geht immer darum, dass Leute das, was sie erreichen wollen, auf eigene Rechnung versuchen, dass sie das auf eigene Kosten, auf Kosten anderer zum eigenen Wohl versuchen, also die eigenen Interessen mit Gewalt durchsetzen. Das gibt's nicht nur bei Politikern, sondern das gibt's ja sicher auch in allen möglichen anderen Bereichen. Und die sind hauptsächlich damit gemeint. Da setzen Leute die Macht, die sie haben, ein, um ihren eigenen Erfolg durchzusetzen und sie gehen dabei auch über Leichen, in Kriegszeiten und auch sonst. Das ist hauptsächlich mit Frevler gemeint. Es meint also nicht nur jemand, der nur in Anführungszeichen, der jetzt Glauben vielleicht noch nichts zu tun hat, sondern es sind Leute, die auf eigene Kosten, auf Kosten anderer leben. Und die werden dann hier kurz bezeichnet. Also wir haben ausführlich gerade den Vers 3 gehabt, wo es um den Baum geht, der so im Segen Gottes Frucht bringt und Grün und Saft und Kraft. Und hier wird nur ganz kurz gesagt, dass die Frevler wie Spreu sind, die der Wind verweht. Mehr muss man gar nicht sagen. Das Bild wird bis heute so gebraucht. Also wenn man das Getreide geerntet hat, dann sind da ja noch und gedroschen hat, dann sind dazwischen überall noch die Spelzen und wie das alles heißt und Halme und sonstige Rückstände. Und dann schüttet man die Körner in den Wind und die schweren Körner fallen runter und alles, was Abfall ist, wird weggeweht. Das ist das Bild, was hier im Hintergrund steht zu Psalm 1. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Was passiert mit dieser Spreu eigentlich? Weiß kein Mensch mehr. Es interessiert doch überhaupt nicht, was mit denen wird. Die wehen weggeweht und pusten irgendwo in die Gegend und dann bleiben sie da liegen, verrotten und weg sind sie. Das ist das Bild, was hier von den Menschen gesagt wird, die Frevler sind, die auf eigene Kosten, zum eigenen Wohl auf Kosten anderer leben. Das ist wie Spreu, die der Wind zerstreut. Also interessiert gar nicht, sind weg, wusch, verweht. Und das hat einen gewissen Zuspitzung. Weil das so ist, werden sie im Gericht nicht bestehen. Das heißt, sie müssen sich, wenn sie sich vor Gott rechtfertigen müssen. Und sie haben auch keinen Platz in der Gemeinde der Gerechten. Da werden sie dann jetzt auch schon Sünder genannt. Also es hat eine gewisse Komponente, dass es um Glauben geht. Aber in der Gemeinde, und das Wort, was hier auftaucht, ist ein eher ungewöhnliches Wort im Alten Testament oder neues Wort, das meint das, was wir auch unter Gemeinde verstehen. Also Versammlung, da wo die zusammenkommen, die eben mit Gott leben, die Gerechten, die Bäume sind, da haben sie keinen Platz. Ich dachte, als ich das so gelesen habe und mir bewusst gemacht habe, dachte ich, schön wär's ja, wenn die die Macht anhäufen und auf Kosten anderer leben, in Gemeinden, ich würde das jetzt nicht nur auf uns beziehen, in Kirchen keinen Platz hätten. Aber leider kommt das viel zu viel bis heute vor, dass auch ganz, ja, das mal weltliche Machtstrukturen auch in Gemeinden vorkommen. So soll es nicht sein, sagt Jesus mal an einer Stelle, als er das gegenüber seid, unter euch. Gerade in dem Vers, den wir zu Anfang gehört haben, da sagte das, so soll es nicht sein unter euch. Und hier wird es auch so gesagt, sie sollen keinen Platz haben. Also die sind wie Spreu, die der Wind verweht, sie müssen sich vor Gott verantworten, aber werden da nicht bestehen und auch in der Gemeinde sollen sie keinen Platz haben. Und nun kommt so der abschließende Satz, der das Ganze nochmal so auf den Punkt bringt, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Klar, also wer da, wie gesagt, wie Spreu weggeweht wird, da weiß man dann irgendwann nicht mehr, wo es ihn hingeweht hat. Das kriegt auch keiner mehr mit. Aber Gott kennt den Weg der Gerechten. Das Stichwort hier ist also der Weg. Es geht um den Lebensweg, den Weg, den ein Mensch geht. Als ich das gelesen habe, wurde ich an den hier erinnert. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. The Mandalorian, eine Serie, eine Star Wars Serie. Das sind so spezielle Leute, die da unterwegs sind. Und immer wenn die was vorhaben, immer wenn die sich entschließen, was zu tun und sich dann verabschieden untereinander, dann sagen sie, dies ist der Weg. Das hört sich immer sehr gewichtig an und man denkt, was meinen die damit? Man weiß es nicht. Das heißt irgendwie so, da führt uns das Schicksal hin, so in etwa müsste man das, glaube ich, übersetzen. Dies ist der Weg. Das hört sich sehr gewichtig an, aber auch sehr ungewiss. Das heißt, wir müssen mal gucken, was bei rauskommt. Wir legen mal los, wir gehen mal los, wir tun das, was unsere Bestimmung ist irgendwie. Und dann, aber man weiß es nicht, keiner weiß, was kommt. Und hier ist es anders. Hier kennt der Herr den Weg der Gerechten. Es geht nicht um so ein Schicksal, wer weiß, wo uns das hin, für dies ist der Weg, sondern der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das Wort, was hier für kennen steht, ist ein recht prominentes Wort in der Bibel. Ja, da heißt das auf Hebräisch. Das heißt zwar kennen, etwas kennen, jemanden kennen. Es heißt aber auch erkennen, jemanden ganz und gar erkennen. Ich habe da in Klammern dazu geschrieben, 1. Mose 4, Vers 1. Da heißt das, dass Adam seine Frau erkannte. Also damit wird zum Ausdruck gebracht, diese innige Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Also kennen, erkennen, sich ganz und gar wahrnehmen, voneinander wissen in allen Bereichen, grundlegend. Und es heißt dann auch, vornehmlich von Gott her, dass er Acht hat auf etwas, dass er sich um jemanden kümmert oder dass er sich für jemanden sorgt oder für jemanden sorgt. Also dieses Kennen ist nicht nur Gott weiß, wie so ein GPS-System, da geht der Pfeil irgendwo lang und da ist er jetzt wohl oder ist sie jetzt wohl, sondern Gott kennt den Weg der Gerechten. Der Gott kennt ihn ganz und gar und er hat auch Acht darauf. Er kümmert sich, er sorgt sich für seine Leute. Das steckt hier in diesem Wort kennen drin. Also wenn wir das mal zusammenfassen sollen für heute, glücklich der Mensch, der sich an Gottes Weisungen hält oder in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott lebt, denn glücklich ist der, weil er in Gottes Segensbereich lebt, weil das so ist, weil das erstmal eine Grundlage seines Lebens ist. Oder könnte es auch so sagen, wer so zu den Gerechten gehört, der oder die lebt im Garten Gottes. Ein Garten, den Gott angelegt hat und wo er hegt und pflegt, wo er der Gärtner ist, der dafür sorgt, dass es ausreichend Wasser und alles, was sonst so zum Leben nötig ist, braucht. Wir leben und wir dürfen leben in Gottes Garten, umsorgt, beachtet, von Gott gefördert. Das soll die Perspektive sein über unserem Leben. So kann ich dir das und uns das zusagen und uns damit ermutigen. Jetzt kann man immer das natürlich sagen, wie ist das eigentlich, wenn ich das nicht so lebe, nicht so erfahre, Jeder von uns hat schon schwere Zeiten durch oder macht sie vielleicht auch gerade durch, Krankheiten oder andere Herausforderungen. Ist das dann auch so? Ist das nicht so ein rosarote Sonnenbrillenbild? Ich glaube, es soll uns ermutigen. Es soll uns ermutigen, diese Perspektive zu haben, dass wie auch immer wir unser Leben erfahren, wir im Segensbereich Gottes sind, dass wir uns eben nicht erarbeiten müssen. Dass wir nicht auf diesen Fehler kommen und zu sagen, jetzt geht es mir schlecht, jetzt muss ich wohl irgendwas in Richtung Gott tun, damit er mir wohltut oder dass er mich wieder gut findet oder dass er den Kontakt aufnimmt. Nein, das ist nicht so. Wir leben im Segensbereich Gottes und wir dürfen damit rechnen, dass er sich um uns kümmert, er uns beachtet, dass er uns fördert. Und so können wir ihn immer zu ihm kommen, mit ihm beten, ihn bitten, auch ihm klagen, wenn es ihm uns nicht so gut geht. Es ist die Wahrheit über unserem Leben, wenn wir Menschen sind, die uns in Jesus Christus Gott anvertraut haben. Und ich möchte das noch einen Schritt weiter für uns auch als Gemeinde sagen. Wir haben heute nach dem Gottesdienst, nach einer kurzen Pause, wie schon gesagt, ja unsere Jahresgemeindeversammlung. Wie ist das eigentlich für uns als Gemeinde? Glücklich die Gemeinde, die sich an Gottes Weisungen hält, die also danach fragt, was Gott vorhat. Auf diesem Weg machen wir uns und sind wir dabei. Die sich zusammensetzt aus Menschen, die in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott leben. Und sie lebt dann die Gemeinde im Segensbereich Gottes. Darüber denken wir nach, wie sich das konkretisieren kann. Was könnte das bedeuten, Segensbereich Gottes für uns als Gemeinde? Dass wir auch diese Gewissheit haben können und festhalten, dass Gott auf uns Acht hat als Gemeinde. Dass er sich um uns kümmert. Auch wenn wir uns im Moment vielleicht als eine sehr kleine, auch schwache Kraft vorkommen, aber Gott ist da und er kümmert sich um uns, er achtet auf uns und er schenkt Frucht zu seiner Zeit. Ja, so steht es ja da im Psalm, im Vers 3, zur richtigen Zeit kommt die Frucht, zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, wann es von Gott her dran ist. Und er gibt das. Und damit möchte ich uns auch für unser Zusammensein heute noch ermutigen, dass wir diesen Blickwinkel haben können, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen von den Dingen, die im Moment nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, wo wir vielleicht sagen, ach, das könnte alles besser sein oder wir besuchen eine andere Gemeinde, wo das so offensichtlich toll ist und alles läuft. Das ändert aber nichts daran, dass wir Gemeinde Jesu sind, dass wir ihm nachfolgen, dass wir im Segensbereich Gottes sind. Er achtet auf uns, er kümmert sich um uns und er gibt uns auch Frucht zu seiner Zeit. Und damit dürfen wir rechnen. Das möchte ich uns als Gemeinde zusagen, uns da miteinander ermutigen, aber auch jeden ganz persönlich. Gerade in den Zeiten, wo wir das Gefühl haben, ja, wir sind so weit weg von diesem alles gelingt ihm oder ihr, daran festzuhalten, Gott ist da. Das musst du dir nicht verdienen. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Du bist in den Garten Gottes gesetzt, weil du Jesus nachfolgst, weil das einfach so ist, weil du zu den Gerechten gehörst, die mit Jesus leben. Gott segne uns darin. Amen.